Wer bist denn du, ey? Oh. Wer bist denn du? Wer bist denn du, ey? Ja, das ist eine interessante Frage und die wird uns heute ein bisschen mehr beschäftigen, diese Frage. Und zwar habe ich euch ein paar schöne Sachen mitgebracht. Das erste Bild der Präsentation, das seht ihr gleich da an der Wand, das kennt ihr schon. Das ist nämlich die Vision Gottes für uns hier im Harz, wie wir sie so im Moment sehen. Und heute geht es mir da um diesen zweiten Punkt vor allen Dingen. Der erste Punkt ist Anbetung, der zweite Versöhnung, der dritte Leben. Und der zweite Punkt, Versöhnung, es herrscht ein Klima der Versöhnung im Harz und in unserer Gemeinde. Menschen und verschiedene Kulturen sind einander von Herzen zugewandt und die Gemeinde ist allen eine Heimat. Das ist, habt ihr schon in letzter Zeit öfter mal gehört und heute geht es da um so einen Mini-Teilaspekt von diesem zweiten Teil. Hört sich ja ganz gut an, ne? Schön, einfach, logisch, unkompliziert und vielleicht auch so ein bisschen weichgespült. Ja, das wollen wir doch alle und ist doch schön und ist auch wichtig, ist total wichtig. Und es ist so, das ist Gottes Plan für uns, dass wir versöhnt sind, dass wir uns zugewandt sind und dass wir Heimat bieten und Heimat sind. Und so an einem Sonntag ist das ja auch gar nicht so schwer. Man kommt hierher, also manche Leute um 9 und so zwischen 9 und 1, da sehen wir uns und sagen, ach hallo, schön dich zu sehen, wie war die Woche, ach gut, fein, und sonst alles klar zu Hause, gut, dann geht das Programm los, Lobpreis, Gottesdienst, Predigt, ne, Kaffee, ja und sonst so, nächste Woche alles gut bei dir und dann tschüss bis nächsten Sonntag. Das ist also Gemeindeleben. Das ist ein bisschen überspitzt, das ist mir klar. Aber trotzdem, wie oft reduziert sich Gemeinde auf Sonntag oder auf diese offiziellen Veranstaltungen wie Hauskreis, wie Treffen, wie Arbeitstreffen, wie Probe, wie irgendwas? Überleg mal für dich, mit wie vielen Leuten aus dieser Gemeinde hast du denn unter der Woche überhaupt Kontakt? Überleg mal, so jeder für sich. WhatsApp zählt auch, absolut zählt auch als Kontakt, E-Mail, sonst irgendwas, aber unabhängig von, ich sag mal, Arbeitsabsprachen. Also wo es darum geht, wie geht's dir, was machst du gerade, was beschäftigt dich? So, mit wie vielen Leuten hast du in der letzten Woche Kontakt gehabt? Und dann ist die zweite Frage, wie eng ist denn dieser Kontakt? Wie viel Nähe gibt es denn da überhaupt? Wie viel zeigst du denn von dir in so einem Kontakt? Wie viel darf der andere denn von dir sehen? So, wenn ihr hier mal rumguckt, in dieser Gemeinde, die ihr jetzt heute hier seid, von wie vielen Leuten kennt ihr den Namen? Fangen wir mal damit an. Heute sind auch ein paar Gäste hier, aber auch unabhängig von den Gästen, wo wir die Namen ja nicht kennen. Es gibt Leute, die kommen hier jeden Sonntag her. Kennst du alle Namen? Von wie vielen Leuten kennst du die Augenfarbe? Wo bist du so nah dran, dass du die Augenfarbe kennst? Von wem kennst du die Wohnzimmereinrichtung? Wo warst du schon mal zu Hause? Von wem weißt du den Beruf? Weißt du die Anzahl der Kinder? Ah, da haben wir schon mal ein Kind, das macht sich bemerkbar. Weißt du die Anzahl der Enkel, die jemand hat? Weißt du, welchen Lieblingsfilm der andere hat? Oder welches Lieblingsessen? Welche Lieblingsfarbe? Welches Buch hat er zuletzt gelesen? Was bedrückt ihn gerade? Oder auch, was macht er montags morgens um 11? Wo ist er da? An einem ganz stinknormalen Montag. Um 11. Wie viele Leute hier aus dieser Gemeinde kennst du? Von wem weißt du, wer er ist? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von jemandem. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Foto siehst? Was siehst du als erstes? Siehst du, ah ja, genau, die Zigarette. Okay, was sieht man noch so als erstes? Viel Schminke. Mhm. Was noch? Krasse Frisur, die Haare, genau. Also, genau, das sind die Sachen, die einem als erstes auffallen. Vielleicht sogar noch mit so einer Bewertung dabei. Ist das nicht Sünde, so rumzulaufen? Darf man überhaupt rauchen? Darf man sich so rausputzen? Aus was für einer Szene kommt die? Werden da nicht sowieso, wird da nicht nur gesoffen und Drogen genommen und sonst irgendwas? Das geht ja im Kopf so ab, ohne dass man darüber nachdenkt. Oder siehst du so ein Bild und denkst als erstes, was beschäftigt wohl diese Frau gerade? Wie geht's der? Was hat die heute schon erlebt? Hat die Kinder? Hat sie Eltern? Lebt sie in einem stabilen Zuhause? Womit verbringt sie ihre Freizeit? Ist sie glücklich in ihrem Leben? Sehr oft schauen wir zuerst Äußerlichkeiten an. Das ist in der Gemeinde genauso wie sonst auch. Wir sehen einen Menschen, dann sehen wir Frisur, Kleidung, Figur, Ausdruck, irgendwas und dann machen wir einen kleinen Haken dahinter und denken, ach ja, alles klar, weiß Bescheid. So, oft so ein Schubladendenken. Deswegen habe ich euch heute genau von dieser Frau eine Frage mitgebracht. Die hat übrigens in dem Clip gerade auch diese Frage gestellt und jetzt kommt die Frage nochmal. Wer bist denn du, ey?
Dieses Kind, sag geschwind, wer bist denn du, ey? Dieses Kind, sag geschwind, wer bist denn du?
Ja, wer bist denn du? Und das genau ist das Thema der Predigt heute. Wer bist denn du, ey? Ich möchte gerne mit euch heute die Bibel angucken. Und zwar habe ich mal in der Bibel geguckt, was da so über sich kennen, Gemeinde und so weiter, Leben steht. Und da steht ein in der Schlachter Übersetzung überschrieben, geistlicher Wandel im Gemeindeleben. In diesem Text erklärt Paulus, wie wir das so miteinander machen sollen, wie wir miteinander leben sollen. Und dieser Text steht in Galater 6, Vers 1 bis 5. Ihr könnt mitlesen. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer bist du? Und wer bin ich selbst? Also so auf den ersten Blick gibt es hier zwei Hauptaussagen in diesem Text. Und das eine ist, da gibt es also den einen, der von einer Übertretung übereilt wurde, ganz wunderbar, der hat gesündigt und ich darf ihn jetzt wieder zurechtbringen. Oder ich muss ihn wieder zurechtbringen. Das ist das, was einen so anspringt. Und das andere ist, tragt die Last des anderen. Das ist ja auch so ein ganz bekannter Vers, den kennt jeder, auch wenn er noch nicht viel Bibel gelesen hat. Einer trage die Last des anderen. Das sind beides Aussagen, die wir so gehört haben, die verinnerlicht sind. Aber mal ganz ehrlich, hast du diese beiden Verse schon mal im Zusammenhang angeguckt? Weißt du, dass die direkt hintereinander stehen? Das muss da irgendeinen Kontextzusammenhang geben. Das ist ja interessant. Also wenn ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, dann sollen wir seine Last tragen. Sozusagen hat er also einen schweren Rucksack auf und dann ist er irgendwie vom Weg abgekommen, ist gestolpert und mit diesem schweren Rucksack kommt er nicht wieder zurück. Und dann sagst du, ja, dann gib mir doch mal deinen Rucksack. Ich nehme deinen Rucksack und dann kommst du hier wieder hoch. So, dann kommst du wieder zurecht. Erst dann auf den zweiten Blick siehst du hier auch noch andere Aussagen in diesen Versen, die vielleicht erstmal auch ein bisschen unverständlich sind oder die einem auch vielleicht erstmal aufstoßen. Ich soll also auf mich selbst achten. Naja, das geht ja noch. Aber dieser Vers 3, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Hä? Wie jetzt? Ich bin doch wer? Viele Predigten der letzten Jahre, die zielen ja genau darauf ab, dass wir wissen, wer wir sind. Wer sind wir in Christus? Was ist denn unsere Identität in Christus? Erkenne, wer du in Christus bist. Du bist ein Königskind. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Und das ist richtig. Und das ist wichtig. Und das ist wahr. Und trotzdem steht hier plötzlich, wenn du denkst, du bist etwas, dann liegst du total daneben. Was für ein Widerspruch. Wer bist denn du, ey?
Süßes Kind, sag geschwind, wer bist denn du, ey? Süßes Kind, sag geschwind, wer bist denn du?
Wer bist du eigentlich? Also wir müssen sehr wohl wissen, wer wir sind, und wir müssen aber genauso wissen, wer wir nicht sind. Da scheint es irgendwie so eine Wechselwirkung zu geben. Wer bin ich? Wer ist der andere? Und wie funktioniert unser Miteinander? So, jetzt gibt es ein bisschen Arbeit. Ich möchte nämlich diese 5 Verse mal mit euch genau auseinandernehmen. So eine richtige schöne Bibelbetrachtung machen. Und zwar fangen wir mal an mit Vers 1. Der Vers 1 unterteilt sich in 3 Teile. Der erste Teil ist: Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde. Übereilt würde. Übereilt wird. Übereilt werden, das hat sowas Überraschendes. Sowas Plötzliches. So, huch, was ist mir denn da gerade passiert? Wie konnte das denn jetzt hier, da habe ich ja, das ist so durchgerutscht. Das ist also kein vorsätzliches, kein geplantes in Sünde verharren, sondern das ist so ein überrascht werden. In einer anderen Übersetzung steht, wenn jemand in eine Sünde hineinstolpert. Das ist wieder so, wie der eine falsche Schritt beim Wandern, wo so ein Stein auf dem Weg irgendwie blöd lag und dann jemand darüber gestolpert ist. Und dieser Fehltritt, dieser eine kleine Fehltritt, der bringt dich aus der Bahn. Und das irgendwie ganz plötzlich. Unerwartet, überraschend. Was für Fehltritte sind denn hier wohl gemeint? Und da hilft auch wieder, wenn wir den Kontext angucken. Im Kontext steht ein paar Verse vorher, nämlich in Galater 5, 19 bis 21, eine Auflistung davon, was die menschliche Genau, das ist der Text. Also, offenkundig sind die Werke des Fleisches. Die da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Also ganz klar, so sollen wir nicht leben und handeln. Und doch, steht hier, kann es passieren, dass man in so eine Verhaltensweise hineinstolpert, dass man übereilt wird von so einem Fehltritt, dass man sich da irgendwie verheddert. Und dann kommt der zweite Teil dieses ersten Verses: So helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Na perfekt. Easy peasy. Jemand ist gestolpert und jetzt kann ich also total legitimiert und entspannt meinen Zeigefinger hochnehmen und kann sagen, na, so geht das aber nicht. Hast du nicht gelesen, was man alles nicht tun darf? Du weißt doch. Nee, Moment, warte. So ist das nicht gemeint. Denn es gibt da ja noch so ein paar Füllworte drumherum. So Textfüller, die man oft irgendwie gerne überliest, die da aber das eigentlich Wichtige da drin sind. Das Werkzeug sozusagen. Da steht, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Also das heißt, zurechtbringen kannst du dann, wenn du erstens geistlich bist und wenn du zweitens im Geist der Sanftmut handelst. Was ich total spannend finde, im Grundtext steht für dieses Wort zurechtbringen der gleiche Begriff, den man medizinisch für das Einrenken nimmt. Also ein Gelenk einrenken. Das ist das gleiche Wort, was hier verwendet wird. Es geht also darum, etwas, was verschoben ist, was ausgerenkt ist, wieder einzurenken und an die richtige Stelle zu bringen. Wer von euch hatte schon mal so einen ausgerenkten Wirbel? Die meisten wahrscheinlich. Das ist ziemlich schmerzhaft. Man hat also, es zieht ja überall hin. Man hat Kopfschmerzen, man hat irgendwie Kribbeln im Arm, man hat Rückenschmerzen, man kann sich nicht bewegen, man ist steif, man hat einen steifen Nacken, also irgendwie ja. Und wer von euch war deswegen beim Arzt? Oder beim Chiropraktiker oder beim Osteopathen? Und was macht der Arzt dann? Der renkt einen irgendwie wieder ein. Der bringt irgendwie diesen Wirbel wieder dahin, wo er hingehört. Ist das angenehm? Also ich finde nicht. Ich habe das auch schon ein paar Mal hinter mir. Ich finde diesen Moment des Einrenkens meistens unangenehm. Aber danach ist es viel besser als vorher. Was für Methoden wendet so ein Fachmann an? Ist auch ganz interessant. Der wendet nämlich niemals die gleiche an. Es kommt total darauf an, was ausgerenkt ist, welcher Wirbel. Welcher Wirbel hat welche Form? Was muss man da für eine Technik anwenden? Oder auch wenn eine Schulter ausgerenkt ist oder einen Kiefer oder irgendwas. Man macht immer was anderes. Das hängt also davon ab, was genau da ausgerenkt ist und das hängt von der Ausbildung desjenigen ab, der einrenkt. Da gibt es ja auch sehr große Unterschiede. Und hier ist es also genauso. Wo jemand an einer Stelle gestolpert ist, da darf also ein Fachmann ran und darf den wieder einrenken. Und seine fachliche Qualifikation ist, dass er geistlich ist und dass er im Geist der Sanftmut handelt. Geist der Sanftmut, das ist übrigens nicht so ein verbissenes Nettsein, so ein prinzipielles Besänftigen. Sanftmütiges Einrenken, das ist nicht so ein grobes, liebloses, brutales Einrenken mit Gewalt nach dem Motto, viel hilft viel, aber genauso wenig ist es so ein kleines Streicheln, wird schon alles wieder gut, ist es schon besser, soll ich mal pusten? Das renkt einen Wirbel nicht wieder ein. Wenn so ein Arzt oder Osteopath oder wer auch immer einrenkt, dann erfordert das sein ganzes Fingerspitzengefühl, seine ganze Geduld, aber genauso seine ganze Kraft. Also bevor du da rangehst, einen deiner Geschwister einrenken zu wollen, dann prüfe doch mal deine Qualifikation. Bist du dafür qualifiziert? Bist du geistlich? Das heißt, hast du von Gott gehört, gerade jetzt, genau in dieser Situation, was konkret zu tun ist? Und das andere, gehst du im Geist der Sanftmut vor? Das heißt, gehst du mit der nötigen Sensibilität dran, der nötigen Vorsicht, dem nötigen Fingerspitzengefühl? Und dann kommt der dritte Teil. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Das hier ist sozusagen die Ermahnung für den Ermahner. Hör auf Gott, handle geistlich. Sei achtsam und sensibel und pass auf dich selbst auf. Achtung, pass auf dich selbst auf. Rote Signallampe. Bing, bing. Gib Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Die Gefahr ist total groß, dass man in so einer Situation mit verstrickt wird. Auch dann in den Versen 3 und 4 steht das: Überschätze dich nicht und prüfe dich selber. Viele dieser Dinge haben eine ziemlich ansteckende Wirkung, so wie Sauerteig, der so einen Teig durchsauert. Ich habe euch mal so ein Beispiel mitgebracht. Wenn ich an der Arbeit Neuropatienten behandle, also ich bin ja Ergotherapeutin und wenn ich da reingehe zu diesen Patienten, dann, die Neuro haben, also Durchfall, dann ziehe ich mir geeignete Schutzkleidung an. Ich gehe in das Zimmer, ja, und ich mache auch meine übliche Therapie, aber nur mit dem nötigen Schutz, nämlich ich ziehe einen Kittel an, ich ziehe einen Mundschutz an, ich ziehe Handschuhe an und Desinfektion literweise vorher und nachher und zwischendrin und überhaupt am liebsten trinken. So, das ist das, was hilft. Ansonsten würde ich nämlich sehr wahrscheinlich ziemlich schnell auch mit Noro daneben niederliegen und hätte aber auch noch ganz viele Leute angesteckt zwischendrin. Also, so genau ist es hier auch. Bevor wir in der Gemeinde meinen, jemanden therapieren zu müssen, also in diesem Beispiel, dann brauchen wir geeignete Schutzmaßnahmen, nämlich Geistlichkeit, Sanftmut und Acht haben auf dich selbst. Was sind denn im geistlichen Bereich so Stolpersteine? Die habt ihr vorhin gesehen. Da ist zum Beispiel Lästern, ein so ein Stolperstein. Wenn ich versuche, da was einzurenken, wenn mir jemand die ganze Zeit die Ohren voll lästert über irgendjemanden, sagt, oh, hast du das schon wieder gesehen, der macht aber das und das und was die schon wieder und das, dann ist die Gefahr total groß, dass man irgendwie sagt, ja, stimmt, das habe ich auch schon erlebt. Also letzte Woche, da war aber, mit Intrigen genauso. Wenn ich Intrigen erkenne in der Gemeinde und aufdecke, wie schnell gerät man in die Versuchung, sich da auch Verbündete zu suchen. Also sich so Parteiungen zu holen oder auch andere auszuboten. Oder Ehrgeiz ist so ein Stolperstein. Wenn also so, da Leute sind, die wollen immer mehr und größer und schöner und besser sein und klüger, auch im geistlichen Bereich, dann ist es so leicht, da mitzumachen und sagen, ja, ich will das auch. Ich will mehr Bibel wissen, ich will mehr beten, ich will die Hände höher heben im Lobpreis, ich will, was auch immer, Ehrgeiz. Lasst euch nicht vereinnahmen davon. Manchmal ist es auch gut, wenn du Kontakte reduzierst, wenn du merkst, das tut mir jetzt nicht gut. Das bringt mich von Jesus weg. Kommen wir zum nächsten Vers. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten. Mal eine Frage an euch. Wie willst du von einem anderen die Last tragen, wenn du ihn überhaupt nicht wirklich kennst? Wer bist denn du, ey?
Süßes Kind, sag geschwind, wer bist denn du, ey? Süßes Kind, sag geschwind, wer bist denn du?
Wie kannst du von jemandem die Last tragen, wenn du gar nicht weißt, was jetzt im Moment eigentlich gerade seine Last ist? Wer bist denn du? Kennst du deine Geschwister hier? Nimmst du wahr, woran gerade jemand trägt? Und nimmst du wahr, wie schwer er daran trägt? Ich habe euch mal zwei von meinen Lasten mitgebracht. Gibt es irgendjemanden, der mir mal meine Lasten tragen könnte? Die Lasten stehen da hinten hinterm Büchertisch. Also wenn das jemand machen kann, wäre total toll. Da steht so ein Koffer und da steht so ein Häcksler rum. Und wenn jemand mal die Lasten für mich hier zum Kreuz bringen könnte, das wäre echt super. Vielen Dank. Ich fühle mich schon viel leichter. Welche von diesen beiden Lasten war schwerer? Das wisst ihr jetzt nicht, ne? Könnt ihr noch mal kurz, Martin, kommst du noch mal nach vorne? Sagst du noch mal, welche Last schwerer ist? Die ist der Koffer. Der Koffer ist schwerer. Ja, der Koffer hat mehr gewogen. Der Koffer hatte mehr Gewicht, der war eine schwerere Last. Meint ihr, das ist für mich auch so? Dass für mich der Koffer schwerer ist? Richtig. Ich könnte ihn auch rollen, genau. Tada. So, wenn ich ihn rolle, ist er schon mal gar nicht schwer. Allerdings hängt es dann ja immer noch davon ab, was für einen Weg ich mit dem Koffer mache. Fahre ich irgendwie von der, keine Ahnung, im Bahnhof von einem Bahnsteig zum anderen oder fahre ich damit durch den Wald, durch unebenes Gelände, über Holter, die Poltersteine, sonst irgendwas? Ja, dann kann ich ihn nicht mehr rollen. Genau, dann kippt er nämlich um. Und trotzdem, was ist denn für mich leichter? Der Koffer, warum? Genau. Das mag aber nicht für jeden so sein. Für mich ist das tatsächlich so, ich kann nämlich den Koffer mit einer Hand tragen. Und zwar mit meinem wunderbaren, gesunden rechten Arm kann ich diesen schweren Koffer tragen. Und diesen ganz großen, aber leichten Karton, der nichts wiegt, den muss ich mit beiden Händen anfassen. Und das fällt mir total schwer mit einer Schulter, die kaputt ist. Also für mich ist eindeutig der schwere Koffer die leichtere Last. Das ist wichtig, wenn ihr daran denkt, wem will ich die Last tragen in der Gemeinde? Wie schwer trägt er denn überhaupt daran? Nicht das, wo man offenkundig sagt, oh, das ist aber, du Arme, was du da schon wieder irgendwie erleben musst. Nee, das ist nicht unbedingt das. Du musst nachfragen. Du musst genau rauskriegen, trägt der andere wirklich schwer daran? Manchmal sind es so ganz einfache Sachen, in den eigenen Augen einfach, woran der andere ganz schwer trägt. Wir müssen den anderen kennen, um seine Last übernehmen zu können. Lasst uns hier mal den Kontext angucken. Also Vers 1 steht, du als Fachmann für geistliches Einrenken, nämlich geistlich und sanftmütig jemanden zurechtbringen, sollst, Vers 2, jemandem die Last tragen. Dieses Lasttragen, das bezieht sich hier also ganz klar auf Fehltritte, auf Versuchungen und auf Schwächen. Wenn ich also weiß, weil ich jemanden kenne, dass ihm eine Sache besonders schwer fällt, dann soll ich ihn darin unterstützen. Zum Beispiel Zorn. Wenn ich weiß, jemand wird total schnell zornig und es ist eine Last für ihn, dann kann ich vielleicht versuchen, ihn einzurenken, ihn zurechtzubringen. Dann kann ich beten, dann kann ich ermahnen, dann kann ich vermitteln, dann kann ich besänftigen, dann kann ich diplomatisch handeln, dann kann ich seinen Blick auf Jesus lenken, dann kann ich eingreifen, dann kann ich positive Dinge betonen, vielleicht kann ich auch mal rigoros ganz laut widersprechen und kann sagen, komm mal wieder hier auf den Boden zurück. Es gibt viele Methoden, und geistlich sein bedeutet, du hörst genau, was Gott jetzt will in der Situation. Ich muss im Einzelfall immer bei Gott erfragen und mich leiten lassen, was da dran ist. Weißt du, für wen es eine Last ist, in Unzucht zu leben? Dann hilf tragen, zum Beispiel indem du für Gespräche zur Verfügung stehst. Derjenige darf dich anrufen, wenn es wieder passiert ist. Vielleicht kannst du auch fragen, was dem anderen hilft, die Finger davon zu lassen. Weißt du, für wen Trunkenheit eine Last ist? Wer kommt vom Alkohol nicht los? Dann hör auf Gott und frag, was du tun kannst, um das zu erleichtern. Vielleicht kannst du einen Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe herstellen. Vielleicht kannst du zu dem nach Hause fahren und sagen, so, wir kippen jetzt mal den ganzen Wein und Schnaps zusammen ins Klo. Was auch immer, du kannst nur tragen helfen, wenn du von Gott genau weißt, was da jetzt dran ist. Der erhobene Zeigefinger, der hilft übrigens in den wenigsten Fällen. Versetz dich mal gefühlsmäßig in diese Rolle des anderen. Was würde dir helfen, wenn du jetzt gerade in der Situation wärst? Wie möchtest du, dass mit dir geredet und umgegangen wird? Gib nicht ungefragt und ungebeten irgendwelche Ratschläge. Die Gefahr, übergriffig zu werden, ist total groß in unserer Gemeinde und allgemein im christlichen Bereich. Manchmal gefällt dir nur die Frisur deiner Nebenfrau nicht. Oder du denkst so, bei dem habe ich aber jetzt die Unterhose aus, dann sonst was gesehen. Und du kannst aber nicht so, wie, was sollen denn da die Leute denken? Manchmal reicht ja schon das. Und wir denken, wir müssen da jetzt aber mal hingehen und ermahnen und einrenken. Nee, Leute, es geht hier um Lasten. Es geht hier um Nöte. Es geht hier nicht um Geschmack oder irgendwas. Es geht hier darum, dass wir Lasten tragen sollen. Dinge, die eine Last sind für jemanden, tragen, helfen. Und wir neigen ganz oft dazu, dass wir dann so einen Akkuschrauber benutzen und kriegen das dumme Ding einfach nicht in die Wand und stellen dann fest, ach Mist, ist ja gar keine Schraube, ist ja ein Nagel, der da rein muss. Ja, falsches Werkzeug genommen. Was für Werkzeug nimmst du, wenn du einrenken willst? Wieso, das hat doch sonst auch immer funktioniert. Wenn ich dann irgendwie das und das gemacht habe, wenn ich so und so gesprochen oder ermahnt oder dann hat das doch immer geklappt. Ja, aber jetzt ist was anderes dran. Und was jetzt dran ist, kannst du nur bei Gott erfragen. Also ein Beispiel dazu. Ein Mann geht zum Arzt und sagt, ich habe so Kopfschmerzen. Sagt der Arzt, alles klar, ich verschreibe Ihnen Kopfschmerztabletten. Auf Wiedersehen, der Nächste bitte. Und es wird und wird und wird aber nicht besser mit diesen Kopfschmerzen. Denn vielleicht hat der Patient gar nicht eine Kopfschmerztablette gebraucht, sondern eine neue Brille. Weil seine Augen schlechter geworden sind, er kann nicht mehr richtig gucken und deswegen anstrengt er seine Augen und deswegen hat er Kopfschmerzen. Oder er hat einen ausgerenkten Wirbel oder er hat einen Hirntumor oder. Auf jeden Fall zählt das alles nichts, wenn man sagt, oh, gib dir mal eine Tablette, fertig. Man muss gucken, man muss eine ordentliche, ich sag mal, Befundaufnahme machen, eine Anamnese. Man muss gucken, was ist denn genau der Punkt? Also, wir können uns die Lasten nur tragen, wenn wir uns kennen, wenn wir interessiert sind am anderen. Wer bist denn du, ey?
Süßes Kind, sag geschwind, wer bist denn du, ey? Süßes Kind, sag geschwind, wer bist denn du?
Einer trage des anderen Last. Ich dir und du mir. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig die Lasten tragen. Nicht nur der andere hat eine Last, ich habe ja auch eine. Und dieses Einander, das spielt bei Paulus eine total wichtige Dauerrolle. Ich habe euch mal so eine kleine Auswahl mitgebracht. Paulus sagt, wir sollen einander lieben. Wir sollen einander dienen. Wir sollen einander trösten. Wir sollen einander ertragen. Wir sollen uns einander unterordnen. Wir sollen einander hochachten. Wir sollen einander erbauen. Wir sollen einander annehmen. Und wir sollen einander ermahnen. Und hier kommt jetzt noch eine weitere Steigerung, sozusagen das Krönchen auf allem. Wir sollen einander die Lasten tragen. Füreinander statt gegeneinander sein. Selbst dann, wenn einer der Geschwister im Unrecht ist. Was uns vorher so wichtig war, unser Recht und unser Stolz, unsere Wahrheit, unser Neid, unsere Schadenfreude, unsere Genugtuung. Ja, egal. Ich trage jetzt dem anderen seine Last. Das verpufft, wenn wir uns gegenseitig in die Karten sehen lassen. Wenn wir mal sagen, hier, guck rein. Ich gebe dir Einblick. Tragen und tragen lassen. Und dann kommt der Friede Christi in uns, in unsere Geschwister und in unsere Gemeinde. Der zweite Teil dieses Verses ist, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das Gesetz Christus meint, den Schwachen unterstützen, tragen, den Schwachen aufhelfen, verbinden und auch vergeben. So wie Jesus am Kreuz unsere Sünde getragen hat, so sollen auch wir vergeben und mittragen. In Kolosser 3, Vers 13 steht, ertragt einander, vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Nochmal zur Klarheit. Jesus hat nicht gesagt, es ist in Ordnung, wenn du sündigst. Mach ruhig weiter so. Kein Problem, ich bin ja schon gestorben für dich, jetzt kannst du auch so weitermachen wie bisher. Der Drops ist ja eh gelutscht. Nee, das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, ich musste für dich sterben. Du bist mir so wichtig, dass ich dafür alles gegeben habe. Dein Leben ist mir wichtiger als meins. Und nun musst du nicht so weiterleben wie bisher. Ich habe dich frei gemacht. Nicht damit du weiter sündigen kannst, sondern damit du frei bist, nicht weiter sündigen zu müssen. Jesus hat uns nicht befreit zur Sünde, sondern befreit von der Sünde. So, mein liebes Fachpersonal für geistliches Einrenken. Es kommt hier eine kleine Ernüchterung in Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wie ich schon am Anfang sagte, du musst wissen, wer du bist, und du musst aber genauso wissen, wer du nicht bist. Wer bist du in Christus? Was genau ist denn deine Position? Was ist deine Funktion hier in der Gemeinde? Was ist deine Gabe? Was ist dein Platz? Wenn ich denke, ich bin der weltbeste Techniker hier, dann stimmt das nicht. Das ist nämlich Christian. Wenn ich denke, ich bin hier die weltbeste Kaffeekocherin, dann stimmt das auch nicht. Das ist nämlich Waltraud. Die ist leider heute krank und liegt mit Fieber im Bett. Wenn ich denke, ich bin die weltbeste Blumen auf den Altarstellerin, dann stimmt das auch nicht. Das ist nämlich Inge. Und so hat jeder hier seinen Platz und seine Funktion und seinen Ort. Und ich kann nicht sagen, ist aber meins. Nee, es ist nicht meins. Mein Platz ist ein anderer. Und so kann ich mich nicht vergleichen. In Römer 12, 3 bis 6, heute gibt es viele schöne Bibelverse, steht, ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Denke nicht höher von dir, als sich gebührt, sondern sei auf Bescheidenheit bedacht. Also Paulus vergleicht hier im Römer die Gemeinde mit einem Körper, mit vielen Gliedern. Er sagt, ein Körper hat viele Glieder und diese Glieder haben nicht alle dieselbe Aufgabe. Also ein Zeh kann nicht das, was ein Finger kann. Und ein Arm nicht das, was ein Bein kann. In der Gemeinde gibt es viele Einzelne und diese Einzelnen haben viele verschiedene Gaben. Der Vergleich mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester, der macht da überhaupt gar keinen Sinn. Der andere hat nämlich andere Gaben. Der andere hat eine andere Vorgeschichte. Der andere kommt aus einem ganz anderen Hintergrund als du. Er hat ganz andere Bedingungen. Und außerdem liegt er ja gerade gestolpert am Boden da nieder. Und wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, liegst du aber da unten ganz schön, ja, man sich jetzt vergleicht mit dem, dann ist das eine ganz schön windige Methode der Selbstbestätigung. Vers 4 steht, jeder aber prüfe sein eigenes Werk und danach wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Prüf dich selber, statt aus trügerischem Verhalten irgendwie Zuversicht zu ziehen. Guck genau hin, was ist denn deine Funktion hier? Was ist deine Gabe? Was ist dein Platz? Lebst du diese Gabe hier aus? Das, was deine Aufgabe ist? Du musst nicht können, was dein Nachbar kann. Aber du musst zuverlässig und fleißig sein in dem, was deins ist. Und übrigens, nur du kannst, was du kannst. Das kann kein anderer. Und dann bekommst du von Gott Ruhm, wenn du das machst, wenn du dein eigenes Werk ausübst. Das Interessante an Paulus ist, dass er kein schlechtes Gewissen hatte, ein gutes Gewissen zu haben. Er hat gesagt, hier, guckt mich an, so bin ich. Da und da, nehmt mich als Vorbild, genau so, da bin ich total super. Und dem anderen hat er gesagt, ja, und ich bin aber schwach. Er konnte es genau sagen. Er hatte keine falsche Bescheidenheit. Und er hatte auch keine Vermessenheit und Überschätzung. Vers 5 steht, denn jeder Einzelne wird seine Bürde zu tragen haben. Was genau heißt das denn? In anderen Übersetzungen habe ich mal geguckt, in der NGÜ steht, jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. In der Hoffnung für alle steht, jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist schon schwer genug. Und in der guten Nachricht steht, jeder wird genug an dem zu tragen haben, was er selbst vor Gott verantworten muss. Das macht es so ein bisschen deutlicher, was damit gemeint ist. Hier steht übrigens für Bürde ein anderes Wort als ein paar Verse vorher für Last. Das ist ein anderes Wort, anderer Begriff. Wir sollen anderen die Lasten tragen, aber unsere Bürde müssen wir selbst tragen. Und das besteht auch darin, nicht stolz darauf zu sein, besser zu sein als andere. Also die Bürde ist, die eigene Position zu kennen, sich nicht falsch einzuschätzen, nicht überheblich zu werden. Dein eigenes Tun und deine eigenen Aufgaben sollst du nach bestem Wissen und Gewissen ausführen. Und letztlich ist Gott unser aller Richter. Also in diesen 5 Versen, da stehen Grundregeln für ein gutes Miteinander. Geistlicher Wandel im Gemeindeleben. Das sind Grundregeln für eine liebevolle Gemeinschaft. Das sind Grundregeln für eine Gemeinde, die allen eine Heimat ist. Und Grundregeln für ein Klima der Versöhnung. Das, was wir sehen, was Gottes Vision ist für den Harz. Und wisst ihr, was eine wichtige Voraussetzung dafür ist? Wer bist denn du, ey? Wer bist du eigentlich? Was beschäftigt dich? Wie geht es dir? Woran hängst du gerade fest? Was bedrückt dich? Wo stehst du überhaupt? Was macht dir Freude? Ich glaube, dass Gott sich total wünscht, dass wir uns gegenseitig wahrnehmen. Dass wir den anderen sehen und wahrnehmen und kennenlernen. Ich habe dazu so eine kleine praktische Übung mitgebracht. Manche von euch haben das schon gesehen. Da hinten hängen ein paar Zettel an dieser Wand. Da steht so ein kleines Übungsfeld drauf. Das sind so kleine Aktionen, die man mal sich da angucken kann und raussuchen kann, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Das sind so Sachen wie gemeinsam einen Fernsehabend gestalten oder zusammen ins Kino gehen oder zusammen schwimmen gehen oder was auch immer. Und es sind aber auch so Sachen, wo man den anderen unterstützen kann. Man sagen kann, ich weiß, der hat ja ein Geldproblem, also kann ich ihm vielleicht mal was schenken, sponsern, ein paar Mensa-Karten oder zum Essen einladen, was für die Winterjacke dazugeben. Und andersrum genauso. Es gibt Leute, die haben nicht die Kraft und die brauchen Hilfe im Garten oder im Haushalt oder was auch immer. Das sind Ideen da hinten. Ihr könnt euch die mal angucken, nachher beim Kaffee. Könnt da mal so lang schlendern und könnt euch einen Zettel abnehmen, wenn ihr wollt, und euch überlegen, wem aus der Gemeinde wollt ihr mal Gutes tun? Wen wollt ihr kennenlernen? Wo wollt ihr wissen, wer bist denn du? Gibt auch ein paar leere Zettel dabei, weil das sind ja nur, ist nur das, was mir so schnell eingefallen ist. Seid kreativ. Seid kreativ, überlegt euch, was passt, wie könnt ihr Leute hier kennenlernen aus der Gemeinde, Schreibt das selber auf den Zettel, schreibt am besten das Datum zu von heute und vielleicht auch noch den Namen, wer dann Nutznießer wird. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.